Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast Im Gespräch. Jetzt geht es wieder los, nach einer Pause, mit unseren Zeitanalysen jeden Monat. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik, und Republik produziert auch den Podcast heute mit Walter Thunherr, Autor des Buchs beim Verlag Kein und Aber, wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert. Das Bundeshaus kennt mein Gast in- und auswendig in Bern. Er war Generalsekretär von drei Departementen, dann 8 Jahre lang der einflussreiche Stabschef des Bundesrats, der Bundeskanzler, Thunherr, der gelernte Physiker und heutige ETH-Professor, war zum Beispiel auch Diplomat in Moskau und persönlicher Mitarbeiter des Außenministers Flavio Cotti, wie sein Chef auch er, ein Christdemokrat, damals CVP, heute Mitte. Willkommen, Walter Thunherr.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Weltpolitik hat sich sehr geändert. Muss sich auch die Schweizer Politik sehr ändern?
Ja, zwangsläufig. Die Weltpolitik ändert sich und demzufolge auch die Außenpolitik. Die Schweiz ist nicht ein Land, das Außenpolitik in der Regel gestaltet, aber man muss sich clever anpassen und das müssen wir schon.
Die Schweiz gestaltet Außenpolitik nicht?
Nein, im Sinne von den großen Staaten, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Rahmenbedingungen setzen, wie sich die Welt weiterentwickelt. Bis anhin mindestens hat sich die Schweiz da zurückgehalten.
Aber eine Außenpolitik führt sie oder nicht?
Wie soll ich sagen, sie ist daran zu beginnen, eine Außenpolitik zu führen, ganz anders als das der Fall war bis zum Ende des Kalten Kriegs.
Nämlich?
Bis zum Ende des Kalten Kriegs haben wir uns im Wesentlichen darauf beschränkt und wir waren auch stolz darauf, eine Beobachterrolle einzunehmen. Wir haben uns selbst ja sogar als die Treuhänder der Weltgemeinschaft bezeichnet. Wir haben uns zurückgezogen, haben einige gute Dienste angeboten, aber in der Regel haben wir uns auf die Position zurückgezogen, dass wir uns am besten schützen, wenn wir nichts sagen oder wenn wir beobachten oder wenn wir uns auf unsere Neutralität abstützen. Und dann sind wir irgendwie, so war die Annahme, geschützt. Und das ist seit dem Ende des Kalten Kriegs eben nicht mehr so. Und deshalb beginnt es sich jetzt zu regen, dass man vielleicht etwas mehr machen muss.
Also es war, wie Sie im Buch schreiben, eine Nicht-Außenpolitik.
Eine Außen-Nicht-Politik, weil wir eben eigentlich nicht politisch tätig sein wollten, sondern eher neutral, humanitär, juristisch, zurückhaltend, glaubwürdig, rechtlich untadelig. Also wir haben uns darauf spezialisiert, eine immer völkerrechtlich saubere Position einzunehmen, aber nicht in dem Sinn, dass wir uns gefragt haben, wie denken wir, sollte eigentlich in dieser Region sich die Sache entwickeln und lasst uns darauf hinarbeiten, sondern wir haben versucht, eine sehr andere Außenpolitik zu betreiben als eben zum Beispiel die Engländer oder die Franzosen.
War das klug oder dumm?
Damals, denke ich, war es eine ganz kluge Sache, weil man eigentlich auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, schließlich waren wir ja dem Teufel zweimal vom Karren gefallen und sind eigentlich gut damit gefahren, etwas so zurückzuhalten zu sein, haben uns durchgewurstelt, aber sind, wenn wir aus dem Fenster schauen, relativ gut gefahren. Wir haben unser Land vor diesen Kriegen schonen können, haben Wohlstand generiert, das war ja nicht immer so. Heute zeichnet sich ab, dass man sich mit dieser Taktik allein nicht mehr genügend schützen kann.
Also heute wäre es dumm statt klug?
Heute wäre es nicht hinreichend, sagen wir so. Ob es dumm ist oder nicht, das ist jeweils eine seltsame Wertung, Intelligenz in diesem Zusammenhang einzubringen.
Keine Intelligenz in der Außenpolitik?
Man misst das eher am Erfolg. Was dumm ist oder nicht, kann man beim Rechnen feststellen, aber nicht bei der Außenpolitik.
Sie erwähnen, dass es eigentlich zwei Lager gibt in der Schweiz. Die einen wollen Außenbeziehungen pflegen, also das, was Sie soeben geschildert haben. Die anderen wollen Außenpolitik führen. Und dieses zweite Lager sei in der Minderheit, auch im Bundesrat.
Ja, bis anhin hat man gemerkt, dass man eigentlich besser gefahren ist, wenn man etwas vorsichtig ist, wenn man sich zurückhält. Es gibt diese Kategorie oder dieses Lager, das eher zurückschaut und sagt, ja, weshalb sollen wir eigentlich viel ändern? Wir sind eben eigentlich gut gefahren. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nur weil ihr bis anhin gut gefahren seid, heißt das noch nicht, dass wir immer gut damit fahren, wir müssen etwas ändern.
Wie kommt es, dass dann diejenigen bei dieser Weltlage, bei diesen Schlägen, die die Schweiz erhalten hat, dann immer noch meinen, man könnte auf Außenpolitik weitgehend verzichten?
Ja, ich glaube, es ändert sich jetzt momentan schon einiges. Ich meine, wir stehen jetzt kurz nach Davos. Ich glaube, da haben ziemlich viele...
Im World Economic Forum, das war vor ein paar Wochen, ja?
Ja, im World Economic Forum, da hat man natürlich jetzt schon gemerkt, dass sich die Ausgangslage etwas ändert und dass man sich wahrscheinlich nicht mehr auf diese Position abstützen kann. Wenn wir schweigen, dann passiert nichts. Und das hat man ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon relativ früh merken können. Spätestens dann nach den nachrichtenlosen Vermögen, aber auch dann bei weiteren Krisen, Bankgeheimnisse, AIA und so weiter.
AIA?
Das ist der Steuer, also das Informationsaustausch, das Steuerdossier, das wir gehabt haben mit den Amerikanern.
Also das Ende des Bankgeheimnisses für Ausländerinnen und Ausländer.
Ganz genau. Und dann hatten wir ja auch so seltsame Viren, die über die Grenze gekommen sind, ohne die Zuständigkeitsgrenzen zu anerkennen.
Das hat man so Corona genannt?
Das hat man Corona genannt. Bis damals war es ja ein Bier und danach war es dann plötzlich uns bewusst, dass diese Viren, die kommen, auch wenn wir ja, uns neutral einschätzen, und die Flüchtlinge kommen auch, wenn wir uns neutral betrachten, und der Krieg hat dann auch Konsequenzen, die Halbleiter fehlen auch, wenn wir uns neutral einschätzen. Also man hat gemerkt, dass dieser Begriff oder dieser Rückzug oder diese Haltung, dass wir eigentlich vor allem dann gut fahren, wenn wir die Welt beobachten, dass das eigentlich nicht mehr hinreichend nützt.
Aber wenn ich Sie höre, dann habe ich das Gefühl, die Schweiz, die ja immer denkt, ihre Unternehmen sind strategisch aufgestellt, die hat überhaupt keine Strategiefähigkeit, keine Fähigkeit zu antizipieren.
Ja, also die Firmen, die haben schon eine Fähigkeit zu antizipieren. Aber in der Schweiz ist es, wenn man ehrlich ist, noch relativ schwierig zu antizipieren. Ich sage
warum?
Immer, es lohnt sich schon, klüger zu sein als der Durchschnitt in der Schweiz. Aber in der Politik ist das dann noch relativ schwierig.
Also es ist von Nachteil, zu sehr vorauszudenken. Man möchte lieber wursteln, wursteln, wursteln.
Es ist ein Nachteil, wenn man 10 Jahre weit vorausdenkt. Auch in 10 Jahren wird dann niemand sagen, nach der Roger Devec hatte ja vor 10 Jahren eigentlich damals schon recht gehabt.
Man also ich strahle in 10 Jahren diesen Podcast wieder aus.
Ja, vielleicht. In der Schweiz lohnt es sich schon, ein gutes Timing zu haben, weil man muss ja immer alle auch mit überzeugen können. Man muss ja das Parlament auf seiner Seite haben, man muss die Bevölkerung auf seiner Seite haben. Und dann lohnt es sich, da einen gewissen Spürsinn zu haben, was ist momentan noch so kurz vor der Realisierung noch möglich. Aber allzu weit vorausdenken kann dann politisch schon Probleme bringen.
Aber jetzt sind wir doch eingeladen, vorauszudenken. Also wir hatten eine multilaterale Ordnung, wunderbar für den Kleinstaat, jedenfalls für das kleine Land, für das Exportland. Und jetzt haben wir unilaterale Willkür. Wir haben statt Freihandel jetzt einen durch und durch politisierten Weltmarkt. Statt niedriger Steuern kommen plötzlich Zölle. Die waren bei 39%, die sind bei 15%. Aber wir sehen, dass Trump Tag aus, Tag ein die Zollsätze wieder ändert. Und statt des Schutzes geistigen Eigentums, und Eigentum war den Schweizern immer so wichtig, haben wir jetzt freie Bahn den KI-Tech-Konzernen, die alles im Grunde genommen, was an geistigem Eigentum da ist, sich aneignen. Also wir hatten ideale Rahmenbedingungen für ein wirtschaftlich starkes und politisch schwaches kleines Land, und das ist vorbei.
Ja, also wie weit es vorbei ist, ist noch eine andere Frage. Aber ja, die Ausgangsbedingungen haben sich geändert, wie sie sich auch für die anderen Staaten geändert haben. Und wenn man dann im Rückblick schaut, sagt man dann vielleicht, damals hat es gekippt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade am Schreiben eines Vortrags, ich habe einmal geschaut, wie das dann vor 70 Jahren war, 1956. Gab es die Suez-Krise, der Ungarn-Aufstand?
Suez-Krise, das war, als Großbritannien und Frankreich in Ägypten den Suez-Kanal sozusagen kontrollieren wollten.
Und zwar ohne sich abzusprechen mit den USA, haben das einfach gemacht. Die USA haben sie dann hängen lassen. Es war ein riesiger Wechsel in der außenpolitischen Wahrnehmung.
Das war das Ende eigentlich des kolonialen Zeitalters, genau. Das Definitive.
Und eben der Ungarnaufstand, der Kommunismus war ganz zuvorderst auf der politischen Agenda. Man hat wirklich gedacht, jetzt ändert sich alles. Es hat sich dann doch nicht so viel geändert. Dann gehen Sie 60 Jahre zurück. 1966 war im Prinzip der Höhepunkt des Vietnamkriegs. Man hat da begonnen, Rassenunruhen festzustellen in den USA, die Kulturrevolution in China. Also Sie können auch 1976 nehmen mit dem RAF-Terroristen, mit den Brigade Rosse, mit den Depressionen in der Wirtschaft. Sie können 1986 nehmen mit dem Tschernobyl-Desaster. Also wenn man dann im Nachhinein schaut, weiß ich nicht, ob es dann so dramatisch geschildert wird wie heute. Es kann sein, aber es muss nicht. Ich bin da relativ zuversichtlich, auch was die schweizerische Außenpolitik betrifft.
Sind Sie da nicht ein bisschen sehr, sehr schweizerisch immer? Ja, bei uns ist es halb so schlimm.
Ja, es gibt diese Tendenz natürlich, es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, man hat diese Tendenz, sich selbst immer im Zentrum des Weltgeschehens zu sehen und zu glauben, jetzt passiert gerade das Unglaubliche, ab und zu ist der Weltuntergang dann doch nicht eingetreten.
Aber eines hat sich radikal geändert, Europa verließ sich auf die Vereinigten Staaten, das war die Schutzmacht. Und man kann jetzt kein Vertrauen mehr setzen in die von Donald Trump geführten USA und auch längerfristig wahrscheinlich sind die Europäer jetzt letztlich aufgerufen, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, die Schweiz auch.
Ja, das war höchst fällig. Also ich habe verschiedene Zuschriften von Freunden noch aus dem Ausland bekommen, die haben mir geschrieben, ja, ihr sagt immer bewaffnete Neutralität, ihr seid ja vielleicht neutral, aber seid ihr eigentlich auch bewaffnet? Europa wird sich nun endlich hoffentlich auch etwas lösen müssen. Wir auch, muss einfach sagen, die Ausgangslage ist relativ schwierig. Ich meine, wir alle benutzen selbst für eine simple Informatikanwendung, die Büroautomatisation, brauchen wir immer noch Microsoft. Und wir sind in einer kompletten Abhängigkeit bezüglich Software und Hardware vom Ausland, sei es von den USA, sei es von China. Wir sind abhängig sicherheitsmäßig, wir sind abhängig energetisch. Also wir sind in vielen Bereichen sind wir abhängig und deshalb wird das schon nach einer Weile dauern, bis wir dort sind, wo wir eigentlich uns ja gerne sehen würden.
Die Europäer waren die Trittbrettfahrer der Amerikaner. Die Amerikaner haben für die Sicherheit gesorgt und die Europäer das Mindestmaß an Zutun dann gemacht. Und wir, Schweizerinnen und Schweizer, waren die Trittbrettfahrer der Trittbrettfahrer. Jetzt, wo die Europäer selbst für die eigene Sicherheit sorgen sollen, dann werden sie nicht einfach lange zuschauen, wie die Schweiz weniger als 1% ihres Bruttosozialprodukts für die Verteidigung ausgibt.
Ja, also die Europäer machten im Prinzip dasselbe wie wir auch. Wir konzentrierten uns auf unsere Wirtschaft. Wir haben den Handel verstärkt, aber wir haben die Sicherheit vernachlässigt. Als ich noch in der Rekrutenschule ging, hatten wir Hunderttausende in der Armee. Wir
waren, das war die zweitgrößte in der Welt.
Wir sagten ja, die Schweiz hat keine, sondern wir sind eine Armee. Und überall auf dem Weg vom Bahnhof hierher habe ich gesehen, wie die Straßen, Kanonengasse und Militärstraße angeschrieben sind. Das kommt natürlich von einer Tradition her. Wir waren früher ganz anders. Das hat man genauso in Europa auch geglaubt, vernachlässigen zu können. Und man hat sich auf einen Freund abgestützt, der für die Sicherheit sorgte und dem man auch zugestand, dass er dann das auch politisch etwas ausnutzte. Und plötzlich war das eben nicht mehr so. Und deshalb diese große Enttäuschung. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo eigentlich alle glauben, etwas enttäuscht sein zu können. Also die Amerikaner sind enttäuscht über die Europäer sind enttäuscht über die Amerikaner, die Russen sind sowieso enttäuscht, die Chinesen sind enttäuscht, alle haben, es ist ein ganz anderes, spezifisches Zeitalter und natürlich für die Europäer jetzt auch ein Wiederaufwachen, man muss wahrscheinlich etwas für die eigene Verteidigung tun können.
Und die Schweiz auch muss aufwachen.
Und die Schweiz muss sich natürlich auch mehr bewaffnen, ausrüsten. Es geht in der Schweiz immer lange, bis man die Finanzierung beisammen hat. Vielleicht wird es dann auch einmal heißen, es sei zu spät gewesen, aber wir werden uns aufrüsten müssen.
Es ist ein seltsamer bürgerlicher Zielkonflikt. Ein bürgerlicher Grundwert ist eine starke Armee und ein anderer bürgerlicher Grundwert sind tiefe Steuern. Und wir sehen derzeit, wie im Bundesrat eine Mehrheit, verkörpert auch durch die Finanzministerin Karin Keller-Sutter, sagt, lieber tiefe Steuern als eine starke Armee. Spinnen die Schweizer Bürgerlichen?
Nein, ich glaube auch Karin Keller-Sutter, ich habe gerade kürzlich mit dir gesprochen, die ist sich dieses Konflikt sehr wohl bewusst. Es wird darauf herauslaufen, dass man eine Lösung auch suchen muss mit dem Parlament. Es gibt verschiedene Ideen und ich glaube, der Konflikt ist dann schon lösbar, aber zu unterstellen, zum Beispiel, es gibt die Option, dass man die Steuern erhöht, damit man die Schuldenbremse trotzdem einhalten kann. Diese Option würde zwei Probleme lösen, eben die Schuldenbremse und andererseits auch die Militärausgaben. Also es gäbe schon Möglichkeiten.
Aber wir sind jetzt schon seit 4-5 Jahren, weiß man, dass man aufrüsten müsste und nichts passiert bis jetzt.
Ja, das heißt nicht, dass nichts passieren wird. Also da sind ja die Prozesse noch am Laufen, die Vorschläge sind da. Ich bin da gar nicht so pessimistisch.
Wie kommt es denn, dass ausgerechnet die Schweiz, die immer gesagt hat, bewaffnete Neutralität, jetzt, wo plötzlich wieder Geld für die Armee nötig ist, sich so schwer tut? Ich meine, viele der Steuersenkungen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, waren finanziert durch die Friedensdividende. Und wo jetzt kein Frieden mehr ist, auch keine Friedensdividende, müsste man im Grunde genommen doch ganz deutlich die Steuern erhöhen. Und da tun sich die Bürgerlichen so wahnsinnig schwer.
Also nicht nur die Bürgerlichen, also es kommt dann darauf an, die linke Seite des Parlaments ist schon auch für Steuererhöhungen, aber eher für die AHV-Finanzierung und nicht unbedingt die Steuererhöhung für die Militärausgaben. Steuererhöhen, niemand macht das gerne, vor allem weil man eigentlich versprochen hat, man versucht das zu machen, den bisherigen Finanzen, man soll überall anderswo kompensieren, man sieht, dass das schon zum Teil möglich ist, aber doch nicht so einfach. Also diese ganze Finanzierungsfrage ist übrigens auch nicht neu, wenn man zurückschaut. Ich habe kürzlich die Bundesratsprotokolle aus den 60er Jahren gelesen. Genau dieselbe Diskussion, genau dieselben Argumente. Und schlussendlich hat man dann doch eine Möglichkeit gefunden. Aber zweifellos müssen wir die Verteidigungsausgaben erhöhen. Nicht nur übrigens, um Panzer zu kaufen, sondern vor allem auch, um bereit zu sein für diese hybride Form von Kriegsführung.
In einem hybriden Krieg, und heute haben wir lauter hybride Kriege, er läuft eigentlich schon. In unserem Nachbarland Deutschland, da gibt's fast täglich Sabotageakte. Ab welcher Intensität eines hybriden Kriegs darf die Schweiz sagen, wir sind im Krieg, wir müssen nicht mehr neutral sein, wir dürfen uns auf Partner abstützen?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch schon oft gefragt, ab wann haben wir heute einen Krieg? Ist es dann, wenn wir es selbst dann als Krieg wahrnehmen oder ist es dann, wenn es ein anderer ausspricht? Es gibt dann sicher Hinweise, wo man feststellt, da ist das und das passiert, ein Hacking oder ein Ausfall einer Infrastruktur. Aber das ist ja eben heute auch das Problem. Das beginnt schleichend und wird dann immer stärker. Und eine offizielle Kriegserklärung erfolgt nicht mehr. Also ab wann, dass man dann von einem wirklichen Krieg sprechen kann, das weiß ich nicht.
Das heißt, das Konzept Neutralität ist eigentlich entkernt. Früher wusste man, bis zum Kriegsfall ist man neutral, danach ist man frei, sich seine Verbündete zu suchen. Und heute ist man irgendwo, ja, im Nirgendwo.
Nein, das Konzept würde schon noch aufgehen, nur weiß man nicht mehr, wann man es anwenden könnte, weil man eben nicht mehr weiß, wann beginnt dann der Switch. Das Neutralitätskonzept an sich, dass man nicht kriegsführende Parteien unterstützt oder dass man nicht sich so äußert, dass man als Kriegspartei wahrgenommen wird, das steht eigentlich. Aber das Problem ist natürlich, eben heute, wenn man sieht, wie fließend diese Verletzungen sind, die territorialen Verletzungen, ist es schon ein Krieg, wenn man einmal einen Überflug macht, völkerrechtswidrig oder erst ab 2 oder ab 3 oder wenn die ersten Bomben fallen. Also das ist das Problem. Letztlich wird das der Bundesrat dann einmal feststellen müssen und das Parlament. Jetzt sind wir in einem Krieg und das bedeutet dann, dass wir auch Bündnispartner dann angehen können und mit ihnen zusammen uns verteidigen werden.
Sie waren in Moskau Diplomat. Haben Sie einen Sinn dafür, was Wladimir Putin wirklich will, oder Sie rätseln?
Ja, ich rätsle wie alle anderen auch, aber ich bin natürlich sehr skeptisch oder sehr misstrauisch und ich war schon immer etwas skeptisch, also nicht erst seit 2014, 2022.
2014, als Russland die Krim besetzte und 2022, als dann der Angriffskrieg auf die Ukraine losging.
Ja, vorher gab es ja diese Attentate auf Litvinenko in London, auf in Salisbury mit dem Novichok-Attentat und so weiter. Es waren immer mehr solche Angriffe im Cyberraum. Es gab Angriffe Russlands gegenüber Estland, gegenüber der Ukraine schon 2008. Also das ist auch nicht von heute auf morgen geschehen. Und ich habe relativ früh mit anderen übrigens auch gewarnt, dass also Putin nicht der große Stratege ist, von dem wir zum Teil hier gehört haben, sondern auch einfach eine Kriegsgurgel.
Und was macht man mit einer Kriegsgurgel?
Ja, man hätte wahrscheinlich, und das sagen ja auch viele im Rückblick, 2014 spätestens dann wesentlich mehr in die Gänge kommen sollen, mit mehr Sanktionen. Damals hat man noch geglaubt, ja, man müsse mit ihm reden, man könne sich auf ein Abkommen mit ihm abstützen. Und das hat sich ja in der Zwischenzeit geklärt, dass man das eben nicht kann. Putin hält keine Abkommen ein.
Könnte es sein, dass er eine Kriegsgurgel ist, auch gegenüber der Schweiz, und dass es bei uns auch hybride Angriffe gibt?
Ja, das könnte durchaus sein. Also das ist ja das Bequeme an diesen hybriden Kriegen, weil man dann nicht eigene Leute schicken muss. Man kann damit relativ wenig Ressourcen viel Schaden anrichten. Und das ist das, womit wir eindeutig rechnen müssen.
Gab es das schon?
Das weiß ich, oder das kommt ja nicht dann in der Zeitung. Wir haben übrigens bei euch jetzt das und das an Desinformation betrieben. Aber es gibt ja so einzelne kleinere Hinweise. Wir hatten sicher auch schon Cyberattacken, das weiß ich. Also diese hybride Kriegsführung ist auch ein fließender Übergang, aber sicher gab es Cyberattacken und Desinformation.
Es gibt einen Korridor Ungarn, das russlandfreundlich ist, das neutrale Österreich und die neutrale Schweiz. Könnte es sein, dass die Neutralität nicht nur Sicherheit bringt, sondern möglicherweise auch Sicherheit kostet? Wenn beispielsweise ein Schlag gegen die NATO zu gefährlich wäre, dann macht man einen Schlag in einem neutralen Land und kommt ganz bequem durch diesen Korridor bis in die Schweiz.
Ja, aber man müsste sich dann fragen, was macht man dann, wenn man in der Schweiz, also ich persönlich glaube jetzt eher, dass wenn es eine weitere Erweiterung gäbe aus russischer Sicht, dass man das versuchen würde im Baltikum oder zum Teil in gewissen Gebieten in Polen oder so, aber dass man jetzt ausgerechnet die Schweiz auswählen würde, das wäre nicht wahnsinnig nachhaltig und ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber dass man versucht, eklig zu sein und zu stören und Dinge kaputt zu machen, das traue ich auch Putin zu.
Eklig zu sein in der Schweiz ist gleichsam die Schaltzentrale der Energieversorgung für ganz Europa in Laufenburg. Ist das ein prädestiniertes Ziel?
Ja, also die Stromversorgung in Europa kann an verschiedenen Stellen natürlich verletzt werden. Laufenburg wäre ein Punkt, ist nicht mehr derjenige Punkt, den man in den 50er, 60er Jahren jeweils sagte. Aber immerhin und natürlich auch Swissgrid, das hat sehr viele Attacken.
Swissgrid ist die Netzbetreibergesellschaft in der Schweiz?
Ja, und die führt auch Buch über die Angriffe, die sie erhalten, und die werden natürlich täglich angegriffen.
Von?
Ja, das ist unterschiedlich, aber sicher auch vom Osten.
Und das ist einfach heute courant normal, man nimmt das hin? Oder müsste sich die Schweiz auf hybrider Ebene eben wehren und selbst dann zurückschlagen?
Ja, wehren schon, das gibt es sicher. Es gibt internationale Zusammenarbeit insofern. Zurückschlagen ist dann noch etwas anderes, weil es oft nicht so einfach ist, dann zu beweisen, dass der Schlag dort aus dieser Firma oder aus dieser Ecke gekommen ist und dann noch mit offizieller Zustimmung und so weiter. Es gibt ja auch sehr viele private Angriffe auf solche Netzwerke. Aber wehren dazu, darf es sicher mehr internationale Zusammenarbeit.
Wenn ich Sie so höre, dann haben Sie als Bundeskanzler so viele Krisen durchlebt und manchmal auch mitgemanagt. Also Sie sehen nichts wirklich dramatisch. Sie sehen im Grunde genommen viele kleine Schwierigkeiten, aber keinen Epochenbruch.
Ja, ob wir einen Epochenbruch haben oder so, ich glaube schon, dass wir einen haben. Wir würden es aber erst in den Nachhinein dann richtig evaluieren können. Ich habe eben in diesem Buch einmal beschrieben, wie viele Zeitenwenden man schon beschrieben hat seit 1968 oder die 68er Jahre, die Mondlandung 69, in 71, der Besuch von Nixon in Peking, die Ölkrise in 73 und so weiter. Man kann dann alle 5 Jahre eine Zeitenwende lesen.
Aber das
lesen.
Ist doch ein bisschen mehr heute.
Ja, aus heutiger Sicht ist es heute mehr und die Ölkrise etwas weniger. Aus 1973er Sicht war die Ölkrise das entscheidende Ereignis. Also man muss dann schon immer etwas relativieren. Aber es ist wahr, was heute passiert, ist sehr, sehr wichtig und das wird uns sehr beschäftigen müssen. Und ich teile eigentlich die Ansicht, die eins auch in Davos am WEF geäußert wurde, das ist nicht so eine Episode, da kommt man nicht zurück in die alten Muster, man wird nicht mehr sich so auf Amerika abstützen können, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war.
Aber wir haben doch lauter Neues. Ich fange an mit den USA. Die älteste Demokratie der Welt und die ist auf dem Weg in den Autoritarismus. Die Demokratie dort spielt längst nicht mehr, wie sie spielen sollte. Das ist doch eine Zäsur, wie wir sie eigentlich in der Nachkriegszeit nie uns haben vorstellen können.
Ja, das stimmt alles. Aber ich gebe Ihnen einfach ein einfaches Beispiel. 1968 waren die 1860er Unruhen in Frankreich. Sie haben das ja auch mitverfolgt. De Gaulle war in Panik. Er verließ das Élysée, weil er glaubte, die Kommunisten stürmen den Palast. Er müsse den Palast räumen.
Und flüchtete nach Baden-Baden.
Und flüchtete, sagte dem Helikopterpiloten noch, oder sagte der Regierung noch, er würde nach Hause gehen, flüchtete dann nach Baden-Baden. Seine Frau hatte Schreikrämpfe, versteckte den Familienschmuck, war überzeugt, dass alle gehängt würden. Das war eine Auflösung der französischen Regierung. Das war eine unglaubliche Panik und ein Desaster. Heute weiß keiner mehr davon. Und man im Nachhinein hat man so den Eindruck, die 68er, das war so eine Befreiung gewesen mit vielen Hippie und etwas Sit-ins und die Befreiung der sexuellen Kultur. Aber im Prinzip war das damals in Frankreich eine absolute Krise.
Ich wette darauf, dass wir uns auch noch in 20 Jahren an Donald Trump erinnern. So schlecht ist Amerika noch nie regiert worden seit 1776.
Ja, ja, ich würde auch darauf wetten, dass man sich an Donald Trump erinnert. Ich sage nur, man hat jeweils eine andere Betrachtung, wenn man das von heute ausschaut und wenn man das in Zukunft dann im Rückwärts, es kann sein, dass man das als wirklich wesentlicher Bruch betrachtet, aber es muss noch nicht das bedeuten. Es kann sein, dass man dann sagt, ja, das war wirklich eine Warnung. Europa hat sich aufgrund dessen wirklich zusammengerissen, hat sich neu strukturiert und man hat dann eine glückliche Wendung gefunden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man in Zukunft sagen wird, wieso haben die überhaupt immer alle über Trump gesprochen, wenn sich doch diese oder eine Krise schon damals sichtbar abzeichnete und man hat sich einfach auf diesen Trump fixiert, aber eigentlich hätte man ja sehen müssen, dass sich das Klima oder sonst irgendeine Krise jetzt schon, die ist ja schon da gewesen. Warum haben die nichts anderes gewusst, als über diesen Trump in den USA zu diskutieren?
Aber das ist die zweite Neuerung in Anführungszeichen, die ich ansprechen wollte. Wir sind dermaßen im Banne dieser Spektakelpolitik, dieser Primitivpolitik in Washington, dass die eigentlichen Weltprobleme, zu denen genau das gehört, was Sie erwähnt haben, die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, plötzlich von der Agenda verschwunden sind und von den USA auch überhaupt Umweltpolitik aufs Schärfste bekämpft wird.
Ja, eben, das ist das eine Beispiel. Es könnten ja auch andere sein, die man jetzt unter der Oberfläche behandelt, aber die eigentlich schon da wären, die man eigentlich schon hätte anpacken können und
man
die sich abzeichnen.
Man war ja daran, sie anzupacken und dann treten die USA aus dem Pariser Vertragswerk aus und aus 1000 unterschiedlichen multilateralen Organisationen. Also man war viel zu langsam dran und jetzt macht man Rückschritte.
Ja, was die Klimapolitik betrifft, da sind wir nach wie vor genauso gefordert wie vor 3 Jahren. Das Klima wird nicht besser und wir werden dann vielleicht Ende dieses Jahrhunderts werden wir dann vielleicht 2,5-3 Grad mehr haben, wenn wir nichts weitermachen. Aber es gibt auch andere Probleme. Oder nehmen Sie die Demografie. Wir hatten 1989 etwa 10% der Weltbevölkerung, die aus Schwarzafrika gekommen ist. Und in 2100 werden es dann 40% sein. Das hat einfach Konsequenzen. Andere Länder haben ein Altersproblem und es gibt eigentlich nur noch eine Region, wo es viele Junge hat. Und das ist Afrika. Und die haben alle ein Handy mit 4G und die sehen, wie es bei uns ist und dass es bei uns noch viel besser ist als bei ihnen. Also da wird ein Druck entstehen und man muss sich auch mit jenen Problemen befassen, die heute noch nicht so auf der Tagesordnung sehen wie dieser eine Präsident der USA.
Und der Bundesrat, der streicht dann auf diesem Hintergrund die Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, also die Budgetkompetenz liegt im Parlament. Der Bundesrat macht
wehrt sich nicht heftig dagegen.
Ja, also der Bundesrat bekommt Motionen, der muss die überwiesenen Motionen erfüllen und die Sparpakete, die macht er einen Vorschlag, aber die beschließt nicht er. Und von dem her, oder man unterstellt dem Bundesrat dann immer, was er alles falsch macht, was er nicht macht, aber beschließen tut im Bundesbären vor allem das Parlament, nicht der Bundesrat.
Also der Bundesrat, Sie schreiben in Ihrem Buch, wir hätten ein anderes Regieren und das Regieren in der Schweiz sei nicht nur institutionell anders, dadurch, dass wir 7 Bundesräte haben, eine Kollegialregierung, sondern auch letztlich, dass man nur mit angezogener Handbremse regiert.
Ja, wir haben vor allem ein anderes System, weil wir ja keine Koalitionsregierung haben, die im Parlament über eine Mehrheit verfügt und dann einfach einen Beschluss fällt, weil sie weiß, im Parlament wird man diesem Beschluss auch Folge leisten, sondern wir haben einen Bundesrat, der im Prinzip immer spüren muss, wie weit er noch gehen soll. Er macht einen Vorschlag für die Vernehmlassung, er wertet die Vernehmlassung aus, er begleitet diesen Prozess im Parlament, er hat damit auch großen Einfluss. Aber beschließen tut er im Prinzip sehr wenig.
Das heißt, der Bundesrat wird überschätzt?
Bei uns ist der Bundesrat ja sehr prominent und alle wollen ein Selfie, wenn man ihn trifft auf der Straße. Aber man vergisst ab und zu, dass es bei uns ein ganz anderes Staatssystem ist. Weder der Bundespräsident noch der Bundesrat an sich hat dieselbe Kompetenz wie in Frankreich. Da muss er sehr viel näher am Parlament sein, bei uns beschließen. Alle, wenn Sie denken, dass es ja heute möglich ist, mit einer Motion zu entscheiden im Parlament, ob man an einer Botschaft Schweizer Wein oder amerikanischen Wein trinkt, die möglichen Kompetenzen des Parlaments sind viel größer bei uns als die rechtlichen Kompetenzen in der Schweiz als in anderen Ländern.
Und das heißt, dieses System ist überholt, wenn man in disruptiven Zeiten, in Umbruchzeiten schnell entscheiden müsste?
Nein, aber wir haben natürlich schon festgestellt, dass man in diesen Krisen haben wir festgestellt, dass wir im Prinzip nur 2 Aggregatzustände kennen. Wir kennen diesen chaotischen Normalzustand, wo wir alle einander konsultieren, alle einander fragen, informell wirken alle mit. Das geht lange, aber ist eine gewisse Stabilität drin. Und dann haben wir den Krisenzustand, wo wir dann nur noch mit Notrecht regieren können. Und das vor allem dann, wenn es dann eine Zeit dauert, das führt zu sehr großen Problemen. Wir haben nichts dazwischen. So etwas, was man dann beschleunigte Beschlussfassung nennen könnte, die doch demokratisch abgestützt und stabil ist. Das haben wir eigentlich weniger. Und das hat in den letzten Jahren, vor allem in der Corona-Pandemie, zu Problemen geführt.
Also wir sind entweder sehr demokratisch oder gar nicht.
Ja, man könnte es so sagen, ja. Also wir haben das ja im Ersten, Zweiten Weltkrieg mit dem Vollmachtenregime gesehen und wir haben dann immer
Und der Bundesrat wollte nach dem Zweiten Weltkrieg diese Vollmachten behalten und hat sie auch bis 1949 behalten. Und erst eine Volksinitiative, die nur mit 50,2% angenommen wurde, gegen den Widerstand sämtlicher Parteien, von den Bürgerlichen bis zu den Sozialdemokraten, hat die direkte Demokratie wiederhergestellt.
Ja. Im Unterschied übrigens zur Pandemie, wo der Bundesrat sehr schnell wieder aus dem Vollmachten, aus dem Notrechtsregime heraus wollte. Der hat ja schon wenige Wochen nach dem Ergreifen des Notrechts wieder die Auflösung angegangen. Wie geht man aus diesem Notrecht heraus? Deshalb hat dieser Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg damals auch gar nicht funktioniert. Aber es ist natürlich so, dass Notrechtsregime, das führt sehr schnell in der Schweiz, wo wir uns gewohnt sind, zu allen Dingen konsultiert zu werden, führt das sehr schnell zu großen Problemen.
Und in der Europapolitik, da entscheidet doch der Bundesrat entgegen dessen, was Sie soeben sagten. Also da gab es ein ersten Verhandlungspaket. Dann sagt der Bundesrat, nein, nicht. Und dann wir fangen neu an zu verhandeln.
Nein, der Bundesrat paraffiert nur oder paraffiert eben nicht. Das kann er natürlich.
Also er brach die Verhandlungen mit der Europäischen Union, als schon sozusagen das Ziel in Sichtweite war, ab, ohne große Konsultation mit niemandem.
Er konsultierte, aber es war sein Entscheid, das stimmt, dass er diese Verhandlungen abgebrochen hat.
Also so ohnmächtig ist der Bundesrat nun auch nicht.
Nein, ich sagte nicht, dass er ohnmächtig ist. Ich sagte einfach, dass sein Kompetenzbereich ist eigentlich recht eingeschränkt. In der Außenpolitik, da gibt es immer noch diesen Anspruch und diese Praxis der Außenpolitik, das ist Zuständigkeitsbereich des Bundesrates, aber man hat auch im Bereich der Außenpolitik gesehen, wie sehr sich diese Verhältnisse verschoben haben. In den 30er Jahren war der Bundesrat noch praktisch allein zuständig für die Außenpolitik. Heute ist das ganz anders. Heute hat das Parlament möchte konsultiert werden zu allen diesen Verhandlungen. Sie haben das jetzt bei den Zollverhandlungen gesehen. Abbrechen kann der Bundesrat. Er muss auch hier Verantwortung übernehmen für diesen Entscheid. Aber es ist nicht so, dass er im Gesetzgebungsprozess, im normalen Gesetzgebungsprozess, im Budgetprozess oder so, vergleichbare Kompetenzen hat wie zum Beispiel Frankreich. Das hat er einfach nicht.
In der Außenpolitik, da ist die Schweiz immer so gespalten, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Keine Frage hat die Schweiz so gespalten wie die außenpolitische Ausrichtung. Und das ist nicht neu.
Nein, das ist alles andere als neu. Das ist eine sehr schwülstige und schwierige Debatte. Man hat auch gesehen, dass der Begriff der Neutralität ja nicht zuletzt deshalb auch so populär wurde, weil er die Schweiz wieder geeint hat nach einer großen Spaltung zwischen Welschen Schweiz und Deutschen Schweiz im Ersten Weltkrieg.
Wo Karl Spitteler dann seine berühmte Rede hielt, unser Schweizer Standpunkt, er versuchte, die Romans und die Deutschschweizer zu versöhnen.
Er ging dabei eigentlich sogar noch weiter, er hat dann am Schluss gesagt, also wenn die Schweiz würde mit der Außenpolitik beginnen, das wäre dann das Ende der Schweiz oder der Anfang vom Ende der Schweiz. Er war also nicht nur ein Neutralitätsbefürworter, sondern auch eigentlich ein Gegner einer aktiven Außenpolitik. Das wird oft vergessen. Aber tatsächlich war die Schweiz fast in keinen Dingen so gespalten, wenn Sie sich zurückerinnern an die UNO-Abstimmung. Die hat ja so Wellen geworfen. Heute ist die UNO-Mitgliedschaft.
Es bedurfte dreier Anläufe.
Und eines sehr knappen Resultats zum Schluss, 2002 war die Abstimmung und es ging ganz knapp aus. Heute ist das überhaupt kein großes Thema mehr, aber damals hat das sehr große Wellen geworfen, die EWR-Abstimmung, die ganz sogar schon die ganze Sache mit dem Europarat. Also wenn man zurückgeht, sieht man immer wieder diese Debatte, wohin die Schweiz sich außenpolitisch ausrichten soll, die ist belastet und die beschäftigt die Leute auch, weil sie auch sehr viel damit verbinden und ihre eigene Identität in Frage gestellt sehen.
Ende der 1950er Jahre, Beitritt zum Europarat, also auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der daraus erwuchs. Und schon damals, obwohl es im Grunde genommen in keinster Weise eine überstaatliche Organisation war, so viel Schwierigkeiten und die Schweiz war praktisch eins der letzten westeuropäischen Länder, das dem Europarat beitrat. Was ist da in der Schweiz im tiefsten drin, dass sie sich aus dem eigenen Kontinent und den Vorhaben auf dem eigenen Kontinent heraushalten möchte?
Ja, ich glaube, es war noch etwas später sogar, 63, wenn ich mich nicht täusche, Europarat. Aber die Debatte zeigte einfach und es zeigt sich auch bis anhin, die Schweiz hat natürlich, von mir aus gesehen, muss man das auch ein Stück weit verstehen, seit seiner Gründung 1848 eigentlich gefunden, wir wollen nicht dasselbe sein wie diese komischen Monarchien, die da gegeneinander interagieren.
Ja gut, die sind weg.
Machtpolitik machen, aber das, der historische Anfang war dort, dass man gesagt hat, wir machen eben keine solche Diplomatie. Wir haben ja am Anfang auch nur Konsulate aufgestellt und wenig Botschaften, haben bewusst auf Handelsbeziehungen gesetzt. Man hat sich eigentlich rausgehalten aus diesem ganzen intriganten, verkriegerten Europa und ist damit sehr gut gefahren. Wenn man vergleicht mit Holland, Das ist sehr interessant. Holland war eigentlich auf derselben Linie wie die Schweiz. Die war auch neutral vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, hat sehr gut funktioniert. Sie blieben verschont. Nach dem Ersten Weltkrieg auch wieder gesagt, Zwischenkriegszeit, wir bleiben neutral, wie die Schweiz auch. Im Zweiten Weltkrieg haben sie das auch gesagt, hat dann aber nichts genützt. Und Holland wurde bombardiert und die Juden in Holland wurden vernichtet. Und das hat
einschließlich Anne Frank.
Anschließend Anne Frank. Und das hat sehr viele Spuren hinterlassen und zu einem großen Umdenken geführt. In Holland, in der Schweiz, wäre vielleicht dasselbe passiert, wenn die Schweiz auch angegriffen worden wäre. Und deshalb kann man es der Schweiz auch gar nicht verdenken, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht hat, ja, eigentlich sind wir damit gut gefahren, wir bleiben doch auf diesem Zug.
Aber nach diesem Zweiten Weltkrieg, nach diesem Holocaust, dem Anne Frank zum Opfer fiel und 6 Millionen Jüdinnen und Juden, aber auch Sinti, Roma, Jenische, Schwule und, da war es doch klar, dass man unseren Kontinent neu ordnen musste. Und das war dann der Beginn mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Montanunion, wo man das vergemeinschaftet hat, was man damals brauchte, um Krieg zu führen, nämlich die Kohle, das war die Energie, und der Stahl für die Waffen. Und es war doch evident, dass man diesen Kontinent neu ordnen musste, und die Schweiz wollte sich an der Neuordnung des eigenen Kontinents nie beteiligen. Das ist doch vielleicht irgendwie die innere Blockade der Schweizerinnen und Schweizer.
Ja, man kann das Blockade nennen, man kann es aber auch als Eigenfortsetzung eines bewährten Wegs bezeichnen. Der Fehler lag vielleicht eher darin, dass man dachte, weil es bis anhin so gut gegangen ist, wird es auch in Zukunft so gut gehen. Und das ist eigentlich auch verständlich, dass man diese Betrachtung eingenommen hat.
Also Sie sind milde gegenüber dem eigenen Land.
Ja, ich finde, ich habe ab und zu Diskussionen gehabt in meinem Büro als Bundeskanzler und dann hat am Schluss mein Gesprächspartner einfach aus dem Fenster gedeutet und hat gesagt, okay, sag mir ein Land, das weniger Arbeitslosigkeit hat, das bessere Logistik hat, dass die Infrastruktur besser funktioniert, wo du schneller zu einem Zahnarzt kommst oder wo du weniger Steuern bezahlen musst. Sag mir ein Land, wo du lieber leben möchtest als die Schweiz. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, das Resultat lässt sich heute sehen. Das Problem ist ja die Argumentation, weil man eigentlich dieselbe Argumentation einnimmt wie ein Angetrunkener, der durch das Dorf fährt und dann einmal feststellt, bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber das heißt ja noch nicht, dass es dann auch so weitergeht. Und meine Position ist eben, die Welt ändert sich und wir werden uns wahrscheinlich etwas neu orientieren müssen und neue Wege beschreiten müssen, auch mit neuen diplomatischen Mitteln.
Welche Wege, wohin, mit welchen diplomatischen Mitteln?
Ja, wir haben ja immer noch ein diplomatisches System, das aus dem Jahr 1956 kommt. Wir haben einen Concours Diplomatique, der die Diplomaten rekrutiert und alle 4 Jahre irgendwo anders hinversetzt. Von Kolumbien nach Kosovo und von dort nach New York und dann etwas Bilaterales und dann etwas Multilaterales. An sich könnte man sich überlegen, weshalb machen wir nicht einen Concours, wo wir ganz bewusst Diplomaten suchen. Wir brauchen 4 Sinologen, wir brauchen 2 Slawisten, wir brauchen 4 Ökonomen. Und die sind dann auch nicht wütend, dass sie in Peking eingesetzt werden und dann in Bern und dann wieder in Shanghai. Aber spätestens nach 10 Jahren hätten wir dann China-Spezialisten, die diesen Namen verdienen und die die Sprache sprechen und die uns besser in China positionieren könnten, als das bis anhin der Fall ist.
Bleiben wir zunächst auf dieser operativen Ebene. Macht der Bundesrat seine Hausaufgaben außenpolitisch? Vergewissert er sich regelmäßig der weltpolitischen Lage, um Strategien zu entwickeln? Wenn man Ihr Buch liest, hat man das Gefühl, der Bundesrat versagt auf diesem Felde.
Nein, das wäre ein falsches, bis 1989, bis 1990 hat man dieses Gefühl gehabt, eigentlich gibt es 2 Welten, es gibt die unsere und das gibt das Ausland, die Probleme bestehen im Ausland, wir haben eigentlich geordnete Zustände, aber seit 1990, 1997 hat sich das geändert und in Zwischenzeit muss sich der Bundesrat automatisch, einfach aufgrund der Probleme, die sich ja abspielen und auf aufgrund der Tatsache, dass er davon betroffen ist, immer mehr diesen Problemen beschäftigen. Aber sehr lange hat der Bundesrat natürlich Außenpolitik einfach am Schluss der Sitzung noch etwas abgehalftert. Und das ist heute nicht mehr möglich.
Drei Zitate aus Ihrem Buch. Erstens, der Bundesrat hat dann 4 Sitzungen darüber gestritten, ob auf Schiffen der Schweizer Binnenseen so viele Schwimmwesten vorhanden sein müssen wie Passagiere oder nur die Hälfte. Er hat aber praktisch nie über den Verlauf des Irakkriegs gesprochen. Er hat eigentlich nie über die Bedeutung der EU-Osterweiterung für die Schweiz gesprochen. Und Sie deuten auch an, dass manchmal sogar ein federführendes Mitglied des Bundesrats wichtige Dossiers gar nicht vorbringt im Bundesrat, weil er sie noch nicht behandeln möchte.
Ja, also das zeigt einfach, dass der Bundesrat ist eigentlich, wenn wir es genau anschauen, eine Entscheidbehörde. Man diskutiert im Bundesrat nicht die Weltlage, sondern man entscheidet über Anträge, die ihm unterbreitet werden.
Und Sie sagten aber doch gerade, dass der Bundesrat so wenig entscheidet.
Ja, ich meine, das sind die Anträge, die dem Bundesrat unterbreitet, dort entscheidet er. Aber das sind natürlich eben zum Beispiel, wie antworten wir auf einen Vorstoß? Wie eröffnen wir eine Vernehmlassung? Also der Bundesrat entscheidet schon, aber diese Dinge auf seinem Niveau. Er kann nicht das Schicksal des Landes entscheiden. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Aber der Bundesrat entscheidet 2900 Geschäfte pro Jahr. Also es ist nicht so, dass er nichts entscheidet, aber er entscheidet oft kleine Dinge und nicht die großen Dinge. Die entscheidet bei uns Parlament und Volk. Und das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Aber dieser Hinweis, dass wir eben diese Schwimmwesten, die Diskussion gehabt haben, so oft im Bundesrat,
statt über die EU-Osterweiterung zu reden.
Über die EU-Osterweiterung zu sprechen, das ist eben ein Zeichen dafür, dass wir kleinere Dinge, eben solche Binnenschifffahrtsverordnungen, das entscheiden wir dann, aber die Diskussion führen, passiert da etwas in Lateinamerika, das uns auch einmal betreffen könnte, das ist bei uns gar nicht im System angedacht. Das ist in der Regel dann Gegenstand einer Klausur, die einmal pro Halbjahr stattfindet und dann nimmt man sich Zeit, einmal über die Situation in China zu diskutieren oder über Sicherheitspolitik zu diskutieren, aber nicht, dass das sozusagen fester Bestandteil ist des bundesrätlichen Alltags. Das findet allenfalls in der Kaffeepause statt, aber nicht in der Bundesratssitzung.
Aber es passiert nicht nur in Lateinamerika das eine oder andere, sondern vor unserer Haustür. Da sind die Europäer plötzlich, die für ihre eigene Sicherheit sorgen sollen. Da sind die Chinesen, die zusehends arroganter auftreten. Da sind die Russen, die diktatorisch und kriegerisch auftreten. Und da sind die Amerikaner, die uns wirklich bedrücken, bedrängen und letztlich auch erpressen. Also hier wäre doch eine auch öffentlich dann geführte strategische Auslegeordnung nicht unwillkommen, ja, um es konservativ zu formulieren.
Ja, ja, und das ist ja jetzt eben das, Sie beschreiben ja jetzt die Dinge, die jetzt passieren, und das passiert jetzt auch im Bundesrat, da diskutiert man das schon. Es gibt auch eine Strategie, es gab noch nicht so lange außenpolitische Strategien. Es gibt eine außenpolitische Strategie des Bundesrats. Und es gibt auch eine China-Strategie oder andere Strategien, die werden dann schon diskutiert und auch veröffentlicht. Aber dieses Instrument gibt es noch gar nicht so lange. Und wenn man dann ehrlich hinschaut, dann muss man dann auch sagen, so wahnsinnig konkret sind diese Strategien eben nicht. Aber es ist immerhin eine Diskussion, die da stattfindet. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Das ist eben der Wechsel, den ich meine. Das hat früher eigentlich nicht stattgefunden. Also diese Diskussion über die Schwimmwesten, die war in den 90er Jahren, Anfang 2002 oder 2003. Aber auf jeden Fall, heute hat man viel mehr außenpolitische Diskussionen, weil man eben außenpolitische Diskussionen führen muss.
Ein kleines Land, das plötzlich konfrontiert ist mit einer absolut totalen Änderung der Spielregeln gegenüber einem der wichtigsten Handelspartner, nämlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Früher Freihandel, heute Merkantilismus. Der kann entweder durchwursten und ein paar Spitzenunternehmer, die meistens übrigens aus der Romandie, zu Donald Trump schicken und die überreichen ihm einen Goldbarren und eine goldene Rolex und dann wurstelt man weiter. Oder man kann sagen, wir denken strategischer und in dieser Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt, wollen wir uns etwas stärker auch anlehnen an unseren Kontinent, an Europa. Solche strategischen Diskussionen sind der Schweiz völlig fremd?
Nein, ich glaube, die öffentliche Diskussion über den Besuch dieser Wirtschaftsführer in Washington hat das ja auch gezeigt. War ja sehr umstritten, ob das jetzt wirklich geschickt ist, mit Goldbarren und Rolex-Uhren den amerikanischen Präsidenten nachhaltig beeinflussen zu wollen. Diese Diskussion findet viel häufiger statt, als man denkt. Also auch an Familientischen wird jetzt über Außenpolitik diskutiert.
Also mehr am Familientisch als im Bundesratstisch?
Nein, nein, sogar am Familientisch und nicht nur am Bundesratstisch. Aber das ist eigentlich von mir aus gesehen, oder die viele Staaten haben jetzt diese Frage, soll man Kante zeigen und da irgendwie eine große Rede führen oder soll man sich da etwas durchwursteln, damit man dann schauen kann, dass wenigstens für einen selbst die Zolltarife nicht allzu hoch sind. Meine Vorstellung ist eben die, dass sich die Weltlage nicht so entwickelt hat, wie wir uns das erhofft haben, nicht mehr Völkerrecht und weniger Zolltarife, sondern das Umgekehrte, viel mehr Zolltarife und weniger Völkerrecht, und dass wir zwar nicht mehr in einem rechtlosen Zustand sind, aber auch nicht in einer behäbigen Gemeindeversammlung, sondern eher so wie auf einem Schulhausplatz ohne Aufsicht, und dass sich da sind wir halt eher die Zweiklässler, und da würde sich an sich lohnen, sich einmal mit den Viertklässlern abzusprechen, bevor der Sechstklässler wieder kommt und uns einen herunterhaut. Und
da, also der Viertklässler, das wären die Europäer, und der Sechstklässler, das wären die Amerikaner?
Oder die Chinesen oder die Russen. Also es gibt jetzt einige Sechstklässler, die da Watschen verteilen, und da könnte man sich ja auch ab und zu überlegen, wieso können wir uns nicht besser mit den Viertklässlern absprechen? Das ist eigentlich etwas, was jeder aus seiner eigenen Jugendzeit noch in Erfahrung hat.
Und der Viertklässler, mit dem haben wir ja Verträge, die anstehen und die das Volk bis 2027 gutheißen muss. Sind Sie da zuversichtlich, dass wir uns mit den bilateralen drei dem Viertklässler annähern werden und dass da die Schweiz irgendwie einen etwas anderen, neuen Zugang zum eigenen Kontinent finden wird?
Ja, ich glaube, dass insbesondere die Weltlage, die Alternativen, die man ja gepriesen hat, wie das eigentlich kein Problem ist, wenn man sich da mit den Amerikanern ins Boot setzt und so weiter, das hat jetzt die Leute schon nachdenklich gemacht, ob das dann wirklich so einfach ist und ob es nicht besser wäre, mit jenen Leuten ins Geschäft zu kommen und oder im Geschäft zu bleiben, mit denen man es eigentlich bis anhin gar nicht so schlecht funktioniert hat. Also ich glaube, da ist auch ein Umdenken. Wenn heute oder morgen die Abstimmung wäre, dann wäre ich relativ zuversichtlich.
Zuversicht? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Walter Thunherr.
Danke Ihnen.
Und der nächste monatliche Podcast? Der ist mit Julia Röschenbach, der deutschen Politologin. Sie ist Mitautorin eines spannenden Buchs, Defekte Debatten, wie unsere Diskussionskultur leidet. Und ich freue mich auf diesen Austausch. Auf die nächste Gelegenheit.